Voll in die Falle. Weil allein, dass wir den Mythos Message Control fortschreiben, machen wir natürlich schon einen Beitrag zu der Problematik. Es gibt schlicht keine Message Control. Es gibt ein subtiles, zum Teil sehr effizientes System der Einflussnahme durch die Politik auf den Journalismus. Es gibt Kommunikationskontrolle in der Politik, die sich an die eigenen Reihen richtet, die sich in einem spezifischen Wording manifestiert, im Wiederholen von Phrasen, in einem bestimmten versprachlichen, vielleicht auch im Übersetzen in Bildbotschaften. Das funktioniert wie der Aufbau einer politischen Marke. Aber ich kann damit nicht kontrollieren, wie Journalisten und Journalistinnen über mich berichten, und ich kann schon gar nicht kontrollieren, was bei meinem Publikum ankommt. Das heißt, im Grunde haben wir vielleicht so etwas, und das auch nur bei einigen politischen Gruppierungen, so etwas wie Messenger Control, aber wir haben auf keinen Fall Message Control. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein wichtiger Fortschritt wäre, das einzusehen, dass es mitnichten so ist, dass der Journalismus am Gängelband der politischen Kommunikation hängt. Ja, die haben große Sprünge nach vorne gemacht. Ja, die holen sich gute, teure Leute und machen alles, was irgendwie funktioniert, vom Verhabern mit Journalisten bis zum Kaufen teurer Inserate. Ja klar, sie versuchen selbstverständlich Kontingenzmanagement zu betreiben und sie versuchen Eventualitäten auszuschalten. Das heißt, möglichst so zu kommunizieren, dass das, was man gerne von über sich hören möchte, breit in unterschiedlichen Kanälen gestreut wird und dann eventuell beim Publikum auch so ankommt. Nur die Kontrolle darüber, die existiert schlicht nicht. Mhm. Und ich glaube, das wäre einmal wichtig, das zu verstehen und einzusehen und nicht zu glauben, dass das eine ausweglose Situation ist, aus der es überhaupt kein Zurück gibt.
Mhm. Bitte. Haben wir noch ein Mikro irgendwo?
Was ich ganz erstaunlich fand, um auf die Bildsprache zurückzukommen, nachdem also der jetzt mit großer Mehrheit wiedergewählte Ex-Kanzler abgesetzt worden war und dann auch nicht mehr im Parlament erschienen ist als guter Demokrat, da war auf einmal die Berichterstattung auch in den Bildern eine ganz andere. Also er war dann so ausgeleuchtet, dass man gesehen hat oder abschätzen könnte die Größe seiner Ohren und den Abstand seiner Ohren. Er wurde gezeigt auf Fotos, wie er Grimassen geschnitten hat. Es wurden unsympathische Fotos gezeigt und nicht mehr Messias-Fotos. Er hat Sympathien verloren, also der Spiegel hat kürzlich einen ganz bösen Artikel über ihn geschrieben. Also da ist auf einmal, hatte man das Gefühl, auch hier in Österreich sind die Journalisten sehr befreit gewesen und haben gewagt, auch wieder frechere Kommentare zu machen, auch im Fernsehen. Ja? Seit dem 29. September ist es wieder vorbei und er kommt wieder als Messias daher. Aber da sieht man schon, welches Potenzial da ist. Und ich glaube, das hängt auch sehr damit zusammen. Also ich glaube, was du vorhast, ich glaube, da müssen wir eine große Revolution hier machen und alles einstampfen, was wir haben bisher, was seit Jahrhunderten im Ansatz schon vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Ja? Aber ich glaube, es hängt sehr von den leitenden Persönlichkeiten ab in den Medien, sei es die Chefredakteure oder die Ressortleiter oder auch die Direktoren, wie sie sich verhalten. Wrabetz hat einen Anfall von sehr großem Mut gehabt, als er der Gelex attackiert wurde von Steger, und Steger verlangt hatte, er sollte abgezogen werden, weil er keine Orban-freundliche Berichterstattung machte, sondern eben eine neutrale Berichterstattung. Und da hat Brabert sofort seinen Vertrag verlängert bis 2021. Das fand ich gut, das fand ich sehr erstaunlich eigentlich. Ich erinnere mich an andere Zeiten, und auch ich bin der Meinung, mit Schwarz-Blau 1 hat das begonnen, diese Talfahrt. Das betrifft mich selbst und deshalb weiß ich, dass es stimmt. Ich hatte berichtet über die, also ich war keine Ressortleiterin, aber ich war eine Fachredakteurin für Restitution etc. 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 Damals war der amerikanische Staatssekretär hier, Eisenstadt, der sich geweigert hatte, mit Schüssel an einen Tisch zu sitzen, eine Pressekonferenz zu machen zu den Restitutionen für oder Pensionsansprüche für Zwangsarbeiter. und saß da mit der Schaumeier im Bundeskanzleramt, ohne den Bundeskanzler Schüssel. Und da kam dessen Kabinettschef zu mir, sagte, Interview mit dem Kanzler. Und ich sagte, ja, aber nur ganz kurz und wirklich pünktlich, weil ich musste eine Stadtstudie und den Aufsager machen. Und das ist der erste Teil, das ist der Beginn der Sendung. Und ich kann auch nicht zu Mittag berichten, sondern allenfalls abends. Ja, ja, ja. Habe ihm auch die Frage genannt, nämlich die Frage war, wird es auch einen Sachbeauftragten oder Beauftragte geben für die Restitutionsfragen für Opfer des Holocausts und der Vertreibung? Ja, 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 ja. Und wir bauen auf im Kanzlerzimmer. Er kommt mit einer miserablen Laune herein. Und ich stelle ihm die Frage, wird es auch eine besondere Beauftragten, besondere Beauftragte für Restitution geben? Und er erzählt mir irgendwas von den Landeshauptleuten, die gerade stattgefunden hat, die Konferenz. Ich stelle die Frage nochmal, er erzählt wieder irgendeinen Schwachsinn. Ich stelle die Frage zum dritten Mal, weil mir die Zeit auch weglief. Und da schnauzt er mich an und sagt, wie käme ich eigentlich dazu, diese Frage zu stellen, die nicht die Frage des Tages sei. Und es gäbe Wichtigeres und er fände es unmöglich, dass ich das machte. Ich habe gesagt, hören Sie, Ihr Kabinettschef, das war alles abgesprochen. Das war übrigens keine Pressekonferenz, sondern es war die APA da und noch eine Printzeitung. Ich nehme an, es war die Presse, nehme ich an. Und ich muss jetzt aber leider gehen, weil sonst schmeiße ich die Sendung und bin gegangen. Kaum hatte ich den Aufsager gemacht, kommt mein Team, die ich gesagt habe, sie sollten bleiben, falls er noch irgendwas Verwendbares für die ZIP 1 bringt. Ich frage, wieso seid ihr schon hier? Ja, er hat sich mit dem Rücken zur Kamera gestellt, aber gesagt, wir haben ja auch keinen Auftrag mehr. 3 Wochen später bekam ich einen Vorschlag, den ich nicht ausschlagen konnte, in die Wissenschaftsabteilung zu wechseln. Und 2 oder 3 Wochen, Monate später habe ich dann Reporter eine Grenze übernommen. Also so geht es auch, nur hatte ich das Glück. Ich war praktisch pragmatisiert, also ich war schon so lange angestellt, dass mir nichts passieren konnte und deshalb ist es auch leichter, einen aufrechten Gang zu gehen. Und ich glaube, sehr viele von den Jüngeren haben diese Sicherheit nicht und ich glaube vor allem sehr viele von den Chefredakteuren und Direktoren oder wie immer sie sich nennen, haben das auch nicht, sondern die sind eigentlich Politiker und keine Journalisten.
Dankeschön. Ich würde jetzt gerne...
Darf ich nur ganz kurz dazu?
Wir haben nur noch 10 Minuten. Also ich würde jetzt gerne mal einfach Sie einbeziehen und Sie einladen. Wer hat denn eine erste Frage oder auch einen ersten Einwurf vielleicht mal oder eine erste eigene Anekdote zum Thema oder einfach auch, was hier vorgekommen ist? Also gibt es eigentlich Message Control nicht und wir reden uns das eigentlich ein und beschäftigen uns mit den falschen Sachen. Ja, 1, 2. Ich sammle mal, ich würde einfach die Fragen jetzt mal sammeln.
Guten Abend, vielen Dank. Meine Frage bzw. mein Argument bezieht sich auf ein relativ heikles Thema, was ja auch immer wieder thematisiert wird, auch im letzten Wahlkampf recht Schwerpunkt war, und zwar die Pension in Österreich bzw. die Mindestpension in Österreich. Es wird ja jetzt geredet über die Erhöhung von der Mindestpension auf 1200 und so weiter und so fort. Und ja, kurz zusammengefasst, nicht viel Recherche nötig, kommt man schnell drauf, dass es eigentlich keine Mindestpension in Österreich gibt. Es gibt Wartezeiten, es gibt Beitragszeiten.
Und bitte eine Frage formulieren.
Ja, wieso wird darüber nicht gesprochen? Warum wird weiterhin über Mindestpensionen geredet? Warum wird das auch im Allgemeinen so thematisiert, wenn es eigentlich keine Mindestpension gibt, weil ich rede mit Leuten, auch privat und beruflich über das und die Menschen sind im Allgemeinen im Begriff, dass also mit der Sicherheit konfrontiert, dass es eine Mindestpension gibt, obwohl es keine gibt und deswegen hinterfragt das niemand, weder der Journalismus, die Politik redet weiter in Mund über Mindestpensionen. Und das ist ja eigentlich eine Ausgleichszulage, die nichts anderes als eine Form der Mindestsicherung ist. Und dann rutscht man eigentlich im Alter in eine Altersarmut, als Sozialfall hinein. Und das, obwohl man jahrelang tätig war in Österreich mit der Sicherheit, dass es eine Mindestpension gibt.
Frau Todt hat gleich
gesagt, Sie möchten ganz, ganz kurzes Feedback dazu. Also Sie sprechen, finde ich, was Wichtiges an, nämlich die Art und Weise, wie wir Wörter übernehmen, die von der Politik kreiert werden. Also die Mindestpension ist ein Beispiel, was jetzt zuletzt auch ganz stark in den Medien war, war ja diese Schuldenbremse. Das klingt ja auch super positiv, aber man könnte es ja auch ganz anders nennen. Das sind so, also das Stichwort dazu ist Framing. Reden wir über Klimawandel oder sprechen wir von der Klimakrise? Reden wir über eine Mindestpension oder reden wir über Ausgleichszulagen für Menschen, die ohnehin schon quasi in der untersten sozialen in Notstandshilfe oder Ähnliches angewiesen sind? Also es ist ein wichtiger Punkt und da fehlt, finde ich, oft die Sensibilität bei uns Journalisten, weil wir einfach eins zu eins das Wording der Regierenden viel zu oft übernehmen.
Mhm. Ja, ganz kurz noch als Abschluss, das ist halt für mich eine Form der verzerrten Informationspolitik, weil sie im Endeffekt die Existenz der Menschen betrifft. Vielen Dank.
Ja. Also vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ganz inhaltlich können wir jetzt in dem Rahmen nicht darauf eingehen, aber so, dass es grundsätzlich darum geht, dass Journalisten sehr schnell Wörter auch aus Regierungsprogrammen und aus Presseaussendungen übernehmen und die in Umlauf bringen, unbewusst, ist sicher ein wichtiges Thema. Dann war da vorne eine zweite Frage noch.
Ja, guten Abend. Allgemein nur, ich bin eigentlich nicht vom Bach, ich bin eigentlich Techniker und nur ein sehr interessierter Zuschauer bezüglich Journalismus und Politik allgemein. Und es, eingangs zu der Frage, die Sie eigentlich Ihren Gästen hier gestellt haben, ein Beispiel zu bringen, ist mir eigentlich ein Beispiel auch als erstes eingefallen, dass hier irgendwie auch diesen Punkt trifft, dass Medien das recht schnell übernehmen. Und zwar mit dem Falter mit den ÖVP-Files, dass da ja mit dieser Flucht nach vorne der ÖVP dieses Wording reinzulegen, dass Daten manipuliert sind. Also dieses Manipulieren, das ist mir persönlich als technisch versierter Typ schnell mal aufgefallen, weil man kann, wenn man Computerzugriff hat, eigentlich alles machen, was man will. Eben, man kann was reingeben, man kann was rausnehmen, manipulieren. Man kann es theoretisch sogar zusammenbringen, dass man die Maschine zum Abbrennen bringt, wenn man will. Eigentlich für mich persönlich komplett logisch. Die Tatsache, dass das erwähnt worden ist und dann aber von jedem oder annähernd jedem Medium genauso übernommen worden ist, hat mich schon sehr überrascht. Und ich habe es dann auch in Freundeskreisen sowas bemerkt, dass dieses Manipulieren, dieses Wort alleinig wirklich sich festgesetzt hat bei den Leuten und dadurch die Authentizität der Files an sich grundlegend so in Frage gestellt worden ist, dass eben der Falter damit ziemlich untergegangen ist, beziehungsweise ja, eben die Authentizität dieser Files ist komplett untergraben worden mit dieser einen kleinen Information, die eigentlich für mich persönlich komplett logisch war, aber die da sofort reingelegt worden ist und von den meisten Medien übernommen worden ist, einfach so.
Ja, ganz kurz noch als Ergänzung, das war für uns auch keine einfache Situation, weil wir ja plötzlich auch damit konfrontiert worden sind, dass viele Kollegen gar nicht geglaubt haben, dass wir tatsächlich echte Unterlagen haben. Es war aber schon im Schritt davor, also beim klassischen Recheck, also wir haben das recherchiert und haben natürlich vor Drucklegung die ÖVP konfrontiert mit den Zahlen, die wir hatten und mit den Unterlagen. Und auch da kamen quasi keine inhaltlichen Antworten, sondern es kam immer der Hinweis, wir können das jetzt nicht dazu sagen, weil es könnte ja sein, dass die Zahlen, die Sie uns vorgelegt haben, manipuliert sind oder gefälscht.
Also ja, sprich, genau, um das geht es ja bei dem Check auch.
Ne? Aber genau, also es war sozusagen für uns schon sehr, sehr schwierig, diese klassische Recheck-Runde zu machen, beziehungsweise die Recherchen wurden uns erschwert, weil die ÖVP eben sich von vornherein auf diese Strategie gesetzt hat, zu sagen, möglicherweise gefälscht oder manipuliert. Und Alfred Noll kann jetzt das juristische Nachspiel weiter erläutern.
Also ich vertrete ja den Falter in der Auseinandersetzung und will das aber gar nicht jetzt in der Sache bewerten, sondern ich will auf die Journalistenlandschaft in Österreich gehen. Ja? Also die ÖVP hat den Vorwurf der möglichen Manipulation in den Raum gestellt.
Dann das an sich auch komplett korrekt.
Dann gab es die Klage, in der Klage findet sich aber genau das nicht natürlich. Und es interessiert in Österreich in der Zeitungslandschaft niemanden, weil sich kein Journalist dafür interessiert, was die ÖVP eigentlich geklagt hat. In dieser Klage der ÖVP ist mit keinem Wort auch nur behauptet oder insinuiert, dass hier etwas Falsches, Tatsachenwidriges berichtet worden wäre. Also alles das, was vorher gewesen ist, nämlich das in den Raum stellen möglicher Manipulation, war genauso ein Framing, das aber in der Presse in Österreich überall aufgenommen und kolportiert, vervielfältigt und damit zum allgemeinen Hintergrundbewusstsein für viele, die dann weiteres darüber lesen, führt. Ja, die können alles, was darüber berichtet wird, nur mehr vor diesem mentalen Hintergrund wahrnehmen und werten. Aber die ÖVP hat mit keinem Wort dem Falter klagsweise vorgeworfen, dass der Falter auch nur irgendetwas Falsches berichtet hätte, sondern das, was die ÖVP dem Falter vorwirft, ist, dass in Vorwahlzeiten der Falter einen Wertungsexzess vorgenommen hätte, weil der Falter die vorliegenden richtigen Tatsachen derart interpretiert hat, dass er gesagt hat, naja, für uns begründen diese Tatsachen den Verdacht, dass hier planmäßig die gesetzliche Wahlkampfkostengrenze überschritten würde, so wie wir es von 2017 eingestandenermaßen ja auch wissen. Und da sind wir jetzt bei der Message Control, ja, beziehungsweise bei einer vermittelten Form von Message Control, weil unsere Medien allzu leichtfertig das Wording der Politik übernehmen, ja, wird dieses Wording dann zum Verständnisrahmen, zum mentalen Verständnisrahmen für das Publikum und selbst wahre Tatsachen haben dann keine Chance mehr, quasi hier korrigierend auf die vorgefasste Meinung einzuwirken, weil man diese Tatsachen schon nimmer unter diesem allgemeinen Framing wahrnimmt.
Darf ich da ganz kurz... Er kommt auf jeden Fall dran. Ich würde da ganz gerne an Sie als Politikwissenschaftlerin kurz die Frage stellen, ja, ob Sie da ein Erklärmodell haben, wenn eben an dem einen Tag eine Veröffentlichung ist oder was ja auch passiert, dass eben dann zur Stellungnahme einen Tag vor Veröffentlichung gebeten wird und dann plötzlich wird versucht, eben eine andere Form der Botschaft nach außen zu bringen, was halt in diesem Fall zum Beispiel gelungen ist. Haben Sie aus der Politikwissenschaft ein Erklärmodell dafür, warum das dann eigentlich besser funktioniert und das dann so stark wirkt, dass die Ursprungsgeschichte eigentlich untergeht?
Ich glaube, da wäre fast der Herr Hausfeld der bessere Ansprechpartner als Politologin. Aber klar, ich meine, wir sind genau an dem Punkt, der ohnehin heute schon sehr, sehr intensiv diskutiert wurde, nämlich die Botschaft, die ich durchdrücken kann, versprachlicht mit einem bestimmten Spin oder sagen wir freundlich mit einem Deutungsangebot, das dann auch noch dankbar aufgegriffen und forciert wird, die hat tendenziell die größere Chance, dann das zu überschreiben, was eine vielleicht mühsame, intensivere, inhaltslastige Auseinandersetzung ist, wo es dann wirklich auch ans Eingemachte geht, wo Aspekte diskutiert werden, die mitunter Detailwissen berühren. Naja, und da klingt natürlich das knackigere Verpacken besser nach, nicht nur im eigenen Wording, sondern noch in dem, was aufgegriffen werden kann und sich dann potenziell in den Wahrnehmungsraum vom Publikum auch übersetzen kann.
Also an die Kommunikationswissenschaft, weil ja, knackig war die Geschichte ja schon.
Aus der Propagandaforschung wissen wir, dass das sehr gezielte Strategien sind der Kontaminierung der Quelle. Ja? Jetzt hat man in dem Fall eine eigene Quelle, die etwas über die ÖVP aussagt, sozusagen kontaminieren müssen, damit man gleichzeitig die Quelle, die andere Quelle, der Falter, der darüber berichtet hat, sozusagen ein Stück desavouiert wird, ne? Dass er sich sozusagen auf Quellen einlässt, die möglicherweise falsch sein könnten, ne? Weil ansonsten hättet ihr ja in eurer Auseinandersetzung dann irgendwann den Wahrheitsbeweis wahrscheinlich angetreten, aber nachdem das ja gar nicht mehr geklagt worden ist, war das obsolet, ne? Auch da wieder, außer euch, hat man das kaum irgendwo nachlesen können. Also das ist auch ein bisschen eine Schwäche des Journalismus, dass man sich da dann zu sehr als Konkurrenten begreift und nicht sagt, das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, wie da sozusagen eigentlich im Arschgang sozusagen etwas verteidigt wird, was nicht verteidigbar ist. Möglicherweise könnte uns das aber vielleicht bei einer nächsten Auseinandersetzung selber passieren. Also bericht man es lieber, weil nur so könnte man vielleicht so ein Verhalten seitens der Politik oder mancher Politik, nicht die Politik, ein Stück eindämmen.
Okay. Jetzt bitte. Ein Mikrofon bitte.
Es soll gar nicht. Die Anneliese Rohrer hat mir ja ständig so angeschaut. Ich sag endlich was, ich sag endlich. Also ich glaube zum einen, ich bin selber Innenpolitikjournalist, habe das Glück bei einer Bundesländerzeitung zu arbeiten, wo diese ganzen Geschichten mit wirtschaftlichen Dingen und Regierungsinseraten sich auf Landesebene und nicht auf der bundespolitischen Ebene abspielen. Damit ist man auf der bundespolitischen Ebene ein bisschen freier. Zum einen, ich habe wenig gehört, wo ich widersprechen müsste, auch wenn es mir wehgetan hat. Also auch was an Dingen, die auch uns Journalisten erst vorgehalten wurden oder im Punkto wenig Rückfragen, wenig Nachfragen, die Leute durchlassen bei Ministerrat etc. Ich glaube nur, es sind mehr als der Karl Ettinger und wie die Frau Rohr freundlicherweise gesagt hat, ich manchmal, es sind schon mehrere, die hin und wieder auch versuchen, Dinge nachzufragen. Zwei Beobachtungen. Ich war zwei Jahre lang von Herbst 2016 bis Herbst 2018 nicht im Journalismus tätig. Also wie ich dort quasi mich verabschiedet habe, vorübergehend war noch die alte rot-schwarze Koalition. Und ich sage immer, was ist so ein wesentlicher Unterschied zwischen der Zeit davor und danach? Vorher war es relativ einfach, weil man gar nicht mehr gewusst hat, was man schreiben soll, hat man sich überlegt, welche Themen werden diskutiert, hat entweder einen roten oder einen schwarzen angerufen und hat wunderbar wieder Dinge bekommen, auch Details, auch Inhalte, die aber natürlich alle dazu ausgelegt waren, dem jeweils anderen Regierungspartner weh zu tun. Ich glaube, Kurz hat genau aus dem heraus seine Strategie und seine Medienstrategie, auch das, was hier als Message Control nach innen bezeichnet wurde, angelegt. Für mich war dann ein Wahnsinnsbeispiel die Steuerreform heuer im Frühjahr oder die sogenannte Steuerreform, die ja über Ankündigungen nicht hinausgegangen ist. Es war im Vorfeld nicht möglich und da sehe ich mich jetzt im guten Verbund auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die sonst gut recherchieren und gute Geschichten zusammenbringen, im Vorfeld irgendwo vernünftige Geschichten über das zu machen, was da geplant ist. Während bei anderen Steuerreformen, an die wir uns erinnern, da war oft schon Wochen, Monate vorher, gab es kein anderes Thema. Das war das eine. Also das haben die wirklich perfekt geschafft und da tritt dann auch ein gewisser Abstumpfungseffekt ein, wo dann dieser Punkt, ja, und es stimmt leider, oft ist es sinnlos wohin, oder sinnlos gewesen, wohin zu gehen, weil man auf drei Fragen, die verschieden gelautet haben, dieselbe vorgestanzte Antwort gekriegt hat. Das ist das eine. Das Zweite, was man bei dieser Steuerreform wunderbar gesehen hat, da war dann, glaube ich, Ministerrat, Mittwoch war ein Präsentationstermin. Und da hat dann die Regierungs-PR jeden Tag zitzelweise Dinge ausgelassen. Und dann stehst als Zeitung vor der blöden Frage, was machst du jetzt? Nimmst das? Musst eigentlich nehmen, weil es ein Thema ist, das jeden interessiert. Nimmst das nicht? Um dem nicht auf den Leim zu gehen, geht fast nicht. Es gibt dann, hat dann manche Redaktionen gegeben, bis hin einmal ist man sogar aufgefallen beim Radio, die dann derartige Informationshappen als exklusiv verkauft haben, statt das als solches einzuordnen und so, glaube ich, müsste es dann funktionieren, dass man sagt, die Regierung hat einen Teil dessen, was sie vorhat, bekannt gegeben, das ist folgendermaßen, aber das dann nur als eigene Leistung hinzustellen, ist übertrieben. Also, der langen Rede kurzer Sinn, ich habe jetzt das Angebot angenommen, ein bisschen länger zu reden. Ja, manches müssten auch wir als Journalistinnen und Journalisten viel besser machen. Ich würde nur trotzdem auch diese andere Seite dessen, wo wirklich sukzessive und strategisch diese Abstumpfung vorangetrieben wurde, das möchte ich vielleicht ein bisschen als Verständnis heilstehen für uns ins Treffen führen.
Dankeschön.
Es ist aufgelegt, ich muss da der Geschichtel dazu bringen. Ja. Das Parlament besteht ja nur aus Geschichteln und nicht aus Geschichte. Ja. Unmittelbar davor kam ein FPÖ-Abgeordneter zu mir und hat gesagt, boah, du, gestern hat der Fuchs bei uns doziert im Club. Und der hat geredet eine halbe Stunde lang und der betreffende Abgeordnete hat sich unter den anderen Kolleginnen und Kollegen umgeschaut und hat also großes Unverständnis bemerkt in den Gesichtern der einzelnen Abgeordneten und hat dann schüchtern die Frage gestellt, sagt, habt ihr das jetzt verstanden, was wir da machen? Darauf springt der Herr Klubobmann Rosenkranz auf und sagt, das ist vollkommen wurscht, wir stimmen eh so ab. Ja? Und Das ist das, was ich auch mit der inneren Message Control meine. Ja? Also dort, wo die Legislative von Verfassungswegen dazu berufen wäre, uns Gesetze zu geben, hat sich, man kann das in der Politikwissenschaft seit Ende der 60er Jahre unter dem Titel Transformation der Demokratie nachlesen, das völlig verkehrt. Wir haben kein Gesetzgebungsorgan, das im Nationalrat sitzt, sondern wir haben eine Exekutive, die Regierungsvorlagen ins Parlament schickt und die werden dort abgenickt. Die wissen nicht einmal, was hier gemacht wird. Sie empfinden es aber als Conditio sine qua non einer redlichen Berufsausübung, das trotzdem abzustimmen. Ja? Und das ist ein Problem, dem sich die österreichische Medienlandschaft einfach nicht widmen will. Ja? Es wird immer noch so getan, als ob diese legitimatorische Fassade, die unser Nationalrat darstellt, auch nur irgendeine Bedeutung im politischen System hätte. Und er hat es nicht. Ja? Und dort passiert nichts und es wird abgenickt, contre coeur und contra Verstand. Und nicht selten in den 2 Jahren kamen dann ÖVP oder FGPÖ-Abgeordnete zu mir nach den Ausschusssitzungen, haben mir ganz burschikos den Arm um die Schulter gelegt und gesagt, Alfred, hast eh recht, ich habe halt nicht Linie. Ja? Und dieser Mangel an dem, was wir als parlamentarische Demokratie gelernt haben, zu bezeichnen, ja, der ist der österreichischen Medienlandschaft nicht eine Silbe wert in Wirklichkeit. Ja, eh. Naja, das kommt ja dazu. Ja. Und das verstärkt sich wechselseitig. Naja, eh. Ich sage ja nur, dass sich das wechselseitig erinnert. Der Kurz hat seine rationalste Handlung da begangen, wie er beschlossen hat, nicht in den Nationalrat zu gehen, weil der vollkommen egal ist. Ja. Das war eine hochrationale, machiavellistisch richtige Handlung, nicht in den Nationalrat zu gehen. Ja? Er ist dann hin und wieder gescholten worden, dass er ach so undemokratisch ist. Nein, das ist schlichter Realismus. Es ist wurscht, wer da drinnen sitzt, unter bestehenden Bedingungen. Es könnte und sollte alles ganz anders sein. Ja? Unsere Medien featuren aber nicht das parlamentarische Selbstbewusstsein der Abgeordneten, sondern sind so fixiert auf Regierungspersönlichkeiten und deren allfällige Skandalisierung, dass es in Österreich jetzt und bis auf Weiteres eine Legislative im quasi wortwörtlichen Sinne des Wortes einfach nicht gibt. Und das ist für österreichische Medien kein Skandal, sondern das war immer schon so. Ja? Und das ist mit ein Grund, warum ich sage, für einen erwachsenen Menschen, das ist kein Aufenthaltsort, nichts wie weg von dort.
Und du bist jetzt rausgegangen oder wurdest raus, du hast nicht mehr kandidiert, ja. Aber jetzt kommt die Revolution von außen. Es gibt ja außerparlamentarische Arbeit auch, ne? Oder?
Und das heißt,
weniger als eine Revolution soll es eh nicht sein.
Frau Philippa Strache hat es richtig gemacht, oder wie, nachdem sie nach der Angelobung dann gleich wieder gegangen ist? Nein.
Erstens einmal ist es gesetzwidrig, weil § 11 der Geschäftsordnung des Nationalrates vorschreibt, dass es eine Anwesenheitspflicht bei parlamentarischen Behandlungen gibt. Kein Medium weiß das, weil es kennt sich in der Geschäftsordnung des Nationalrates in diesem Land kein einziger Journalist aus und niemand ist es Ambition, da irgendwie was dazu zu lernen oder das auch nur quasi, verstehe ich ja auch, wer in einer Redaktion so mit so einem Fantasie oder Papageien-Thema was anfangen oder so, ja. Aber natürlich hätte man der Philippa Strache sagen, pass auf einmal, da gibt es ein Gesetz, in dem Gesetz steht drin, du musst dort sein. Was ist das für ein Nationalratspräsident, der nicht öffentlich darauf hinweist, wenn man das so, das ist ein ruinös für das Ansehen der Politik insgesamt, ja. Es wird nur skandalisiert, dass die halt nicht hakeln will irgendwie, ja, aber dass es hier einen Nationalrat, einen Präsidenten, Rechtsvorschriften und so weiter gibt, das taucht am Bildschirm der Journalistinnen und Journalisten nicht auf, weil die meisten bis heute nicht einmal verstanden haben, wie man eine Klage liest oder was vor Gericht überhaupt passiert. Ja. Es ist zum Schreien. Ja. Es interessiert aber auch niemanden. Das ist das Problem. Da geht es mir nicht anders als der Maria Windhager als Anwältin vom Standard oder so. Die sind abstinent, was grundsätzliche Kenntnisse sowohl des politischen Systems, ja, in Österreich
betrifft. Jetzt machen wir schon noch eine optimistische Schlussrunde, oder? Ja. Also wir wollen ja konstruktiv diskutieren, ja. Oder? Konstruktiv,
aber das kann man ja in die konstruktive Liste mit aufnehmen, in die Ausbildung von Journalisten. Eine Publikumsfrage möchte ich gerne noch zulassen.
Er ist auch in Form einer Geschichte, aber eine Geschichte, wo Message Control von mir auch nachgeprüft recherchiert wurde als schlichte Manipulation von Fakten und auch eine zentrale Institution dabei ins Blickfeld rückt, nämlich die APA. Das Beispiel ist die Bewertung der EU-Kommission zum ersten Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplans Österreichs, der alten Regierung unter Ministerin Köstinger. Morgens um 6 Uhr taucht an dem Tag, an dem die EU-Kommission ihre Bewertung abgeben sollte, morgens um 6 taucht eine APA-Meldung auf mit der Überschrift: EU-Kommission ist mit dem Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplanes im Prinzip einverstanden. Eine glatte Lüge, wirklich eine glatte Lüge. Morgens um 6 von der APA rausgehauen. Nach Nachfragen und Recherchen hat sich ergeben, dass das eine exklusive Information direkt vom Pressesprecher des Ministeriums irgendwie war, der das sozusagen gesteckt hat, und der Kollege hat das ungeprüft übernommen und rausgehauen. Ich habe dann angefangen nachzurecherchieren und versucht, das Originaldokument der EU zu bekommen, wo diese Bewertung drin ist. Das gab es noch gar nicht, das wurde erst mittags um 12 veröffentlicht. Dann, als es das gab, war dort eindeutig genau das Gegenteil dieser Aussage irgendwie zu lesen. Das ist Mitmachen an einer sozusagen glatten Lüge einfach. Und das ist ein Beispiel, was ich bringe, weil es nachprüfbar von mir nachrecherchiert wurde. Ich kann aber jetzt aus Erfahrung man könnte noch mehr dieser Beispiele irgendwie nennen, und ich will nur die Institution APA dort als eine wirkliche, wie soll ich das sagen, Schleuder als Framing-Schleuder, so würde ich das mal sagen. Die APA funktioniert sehr stark als Framing-Schleuder, weil die Kollegen dort eine sehr schnelle Umlaufzeit haben für Nachrichten, die sie raushauen müssen, und keine Möglichkeit haben oder sehr wenig Möglichkeiten haben, die nachzurecherchieren.
Dankeschön. Also was auf jeden Fall stimmt, dass das dann ein Problem ist, weil die APA einfach sehr viel Vorschussvertrauen einfach genießt bei den Redaktionen, weil in Nachrichtenredaktionen, wenn es um Breaking News um 5 Uhr früh geht oder auch um 4 Uhr früh, die Kollegen jetzt auch nicht alle so viel Zeit haben und einfach darauf vertrauen, dass etwas, was in der APA drinnen steht, natürlich in mehreren Instanzen überprüft wurde. Ja, danke dafür. Ich würde jetzt gerne eine ganz kurze Abschlussblitzlichtrunde machen, und zwar, dass sich jeder von Ihnen auf dem Podium hat einen Wunsch frei. Völlig egal, was er kostet. Wie kriegen wir das Thema besser hin?
Ich habe in den letzten Monaten sehr viele Gespräche geführt, vor allem mit Menschen, die im fotojournalistischen Segment arbeiten und die auf eklatante Missstände hinweisen.
Entschuldigung.
Sie sind bereit, das off the record zu sagen, sie erzählen sich's gegenseitig, sie erzählen sich's bei einem Achtel und sie erklären sich auch gegenseitig, was man dagegen tun müsste. Allein es wird nicht deutlich genug öffentlich artikuliert. Ich würde mir wünschen, dass die Journalistinnen und Journalisten einander Solidarität entgegenbringen, diese Einflussnahme oder versuchte Einflussnahme thematisieren und das deutlich machen und dann auch entsprechend agieren. Und wenn es passiert, dass zum Beispiel jemand ausgeladen wird oder nicht zugelassen wird oder eine bestimmte Perspektive visuell eingefordert wird, dann vielleicht doch den Schritt zu gehen und zu sagen, nein, danke, dann halt nicht.
Mhm. Dankeschön.
Ja, mein Vorschlag geht in eine ähnliche Richtung. Aus dem investigativen Journalismus wissen wir, dass die Zeit der Einzelkämpfer vorbei ist und dass es quasi Netzwerkrecherchen gibt, dass wir im Verbund mehr arbeiten müssen, dass wir uns austauschen müssen. Das würde ich mir für den politischen Journalismus auch mehr wünschen, dass wir uns einfach quasi öfters koordinieren, weil am Ende, ich sehe das eher doch pessimistisch, wird so sein, dass die Regierungspolitik, wenn sie so weitermacht, uns als klassische Journalisten eigentlich, also die braucht uns jetzt schon nicht mehr. Die vertraut auf ihre Kanäle, die haben die super aufgebaut. Strache ist gerade ein bisschen ein Problem für die FPÖ, aber wenn man sich anschaut, Sebastian Kurz, Facebook etc. Also die haben ihre Kanäle, die haben ihre Fernsehteams, die haben ihre Fotografen, die haben ihre PR-Leute, also die versorgen ihr Klientel quasi auf den eigenen, auf eigene Wege. Und wenn wir weiter gut überleben wollen und kritisch überleben wollen, müssen wir uns einfach ein bisschen besser koordinieren.
Mhm. Danke.
Also ich wünsche mir, dass wir hier hinausgehen und eine Ahnung davon haben, was wir nicht haben, wie wir das ändern könnten, was wir jetzt fast 2 Stunden beklagt haben. Ich hätte gerne noch ein paar Ideen gehört, was genau und wie konkret jetzt zu tun wäre. Und ganz generell wünsche ich mir mehr Journalisten mit Rückgrat. Das gilt aber eigentlich auch für die Zivilgesellschaft.
Dann schließe ich mich dem gleich an. Ich wünsche mir es vor allen Dingen für die Politikerinnen und Politiker, das mit dem Rückgrat, aber das ist so eine Sache. Also ich wünsche mir gar nichts, weil die Wünsche blamieren sie sowieso, wenn es von mir kommen. Ja, die zerschellen an der Realität irgendwie. Ich meine allerdings, und auch darüber kann man diskutieren, wenn die Medien eine historische Aufgabe haben, dann waren sie Watchdog zur Kontrolle der Mächtigen. Das kann man jetzt einmal so ganz assoziativ so stehen lassen. Und wenn sie diese Rolle einnehmen wollen, gar nicht weiterhin, weil momentan sind sie es meines Erachtens nicht, aber wenn sie diese Rolle einnehmen wollen, dann müssen sie sich mehr an den Tatsachen orientieren, als sie es bis jetzt tun, weil momentan orientieren sie sich hauptsächlich an den Bekundungen, Versprechungen und der Selbstdarstellung von Politik. Und da muss man sehr, 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 sehr entschieden eine Art internen Paradigmenwechsel, glaube ich, in den Zeitungen machen. Die bloßen Gatekeeper, das ist eine wichtige Rolle für Information, die werden sie spielen, auch den Watchdog werden sie spielen. Aber was wir eigentlich brauchen in einer Welt, die vollkommen fragmentiert ist und disparat wird für uns alle, ist eine wirklich verlässliche Auskunft über bestimmte Tatsachen unserer Welt. Und wenn man sich davon verabschiedet, und das ist alles, was in Richtung PR und Öffentlichkeitsarbeit gibt, dann werden Zeitungen überflüssig und dann soll jeder in seinem elektronischen Biedermeier irgendwie den Tag verbringen, aber dann braucht man keine Zeitungen mehr.
Ich knüpfe bei dem an, was der Alfred Noll zum Schluss sich gewünscht hat und habe einen einfachen Vorschlag für journalistische Praktikerinnen und Praktiker, nämlich vorübergehend mal die Einführung der Rubrik die unbeantworteten Fragen der letzten Woche. Kann sein, dass das relativ viel Platz braucht, aber vielleicht führt das zu einer leichten Besserung. Auf jeden Fall wäre es ein Leistungsnachweis gegenüber dem Publikum, dass man ja nicht faul war in der Recherche. Und im Übrigen wünsche ich mir das, was ich am Anfang, was mir aber unter dem Revolutionsverbot dann untersagt worden ist, trotzdem entweder eine Selbstbeschränkung oder eine gesetzliche Limitierung sowohl der politischen Regierungs-PR als auch der politischen Regierungswerbung. Allein der Opposition würde es ein Stück helfen, fairere Voraussetzungen zu finden und dem Journalismus zumindest bei der PR und von den Inseraten kann sich die Journalistin und der einzelne Journalist nichts oberbeißen.
Vielen herzlichen Dank. Danke für diese sehr rege Diskussion und die Teilnahme. Ich glaube, das Thema gibt noch einiges her. Also vielen Dank auch an Sie alle für das Teilnehmen und Fragen und sich einbringen. Es war sehr spannend. Wir dürfen Sie jetzt noch herzlich einladen, noch da zu bleiben und mit uns ein bisschen was zu trinken und vielleicht noch weiterzureden. Und auch von Reporter ohne Grenzen ein herzliches Dankeschön fürs Kommen und einen schönen Abend noch. Applaus